Dieser Podcast wird präsentiert von Remfeld Precision Gun Care. Krieghoff. Hundenavi. Dein Hund verdient das Beste. Hundenavi Hundeschutzwesten bieten professionellen Schutz durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Sicher, langlebig, stabil.
Ich war letzte Woche auf der Jagdmesse in Bayern in Grünau. Ja. Natürlich gibt es da Stände, die Messer verkaufen wollen. Da stehen Messer zugriffsbereit auf den Messeständen. Ich sag mal, will man das alles in Deutschland in Zukunft verbieten?
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, Helmut Dammann-Tamke, Präsident vom Deutschen Jagdverband. Herzlich willkommen in Hannover bei uns im Studio.
Ja, schönen Dank für die Einladung hier in der Landeshauptstadt Niedersachsen.
Vielleicht stellst du dich mal einmal vor und sagst, was du alles so machst und was deine Funktionen als Präsident sind.
Ja, okay. Also Helmut Dammann-Tamke, komme von der Stader Geest, von Haus aus Landwirt, bin von Kindesbeinen an mit der Jagd aufgewachsen. Dementsprechend vor 47 Jahren meinen Jugendjagdschein gemacht, seit, was weiß ich, 35 Jahren ungefähr Pächter der Gemeindejagd. 1987 mal zum Hegeringleiter gewählt worden, 15 Jahre Hegeringleiter gemacht, dann 2003 in Niedersächsischen Landtag gewählt worden, Hegeringleiter abgegeben, aufs Mandat konzentrieren. 5 Jahre später brauchte man in Niedersachsen neuen Präsidenten, hat man dann, weil es intern Querelen gab, versucht jemanden von außen zu holen, das war ich. Bin also 2008 zum Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen gewählt worden. Bin folglich Kraft Amtes seit 2008 Mitglied des DJV-Präsidiums und im vergangenen Jahr, also im Sommer 2023, bin ich zum DJV-Präsidenten gewählt worden. 20 Jahre Niedersächsischer Landtag, Schwerpunkte Agrarpolitik und insofern kenne ich die Verbandspolitik, die ich jetzt betreibe, auch von der anderen Seite. Ich habe beide Seiten kennengelernt. Und das macht in der Verbandsarbeit eigentlich richtig Spaß, wenn man auch weiß, wie auf der anderen Seite die Mechanismen funktionieren.
Ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, dieses Thema, bevor der Podcast gestartet ist, dieses Thema Influencer und dieses Thema Leute erreichen. Für mich ist das auch eine spannende Geschichte, dass wir uns hier unterhalten können, weil ich habe dich vor 3 Wochen, glaube ich, in einem Kurzvideo nochmal gesehen, wo es um dieses Sicherheitsgesetz gegangen ist. Und ich denke, dass das auch für die meisten Zuschauer und Zuhörer interessant sein könnte, einfach mal darüber zu sprechen, was du dann genau machst und was genau deine Aufgaben sind, damit man das auch mal genau verstehen kann. Und jetzt haben die Leute auch mal ein Gesicht dahinter oder beziehungsweise wir können uns darüber unterhalten, über die ganzen Fragen, die ich zum Beispiel alle und ich habe.
Ja. Diese Frage muss ich eigentlich in 2 Themenkomplexe unterteilen. Einmal das Grundsätzliche, was die Zusammenarbeit mit Influencern angeht. Mhm. Wir als DJV suchen mittlerweile offensiv die Zusammenarbeit mit den Influencern. Warum? Weil wir machen als DJV seit circa 20 Jahren regelmäßig repräsentative Umfragen, wie ist die Zustimmung zur Jagd in Deutschland. Und was für viele vielleicht überraschend ist, die Zustimmung ist gar nicht so schlecht, wie man gemeinhin denkt. Also über einen ganz dicken Daumen, 60% unserer Bevölkerung sind der Jagd durchaus positiv gegenüber eingestellt. 20% lehnen sie kategorisch ab, man kann sie auch Jagdgegner nennen, und 20% sind in diesem Feld der Unentschlossenen. Und um die müssen wir uns kümmern. Ja. Da müssen wir raus, da müssen wir erklären, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen. Nur wer es versteht, bei dem können wir auch auf Akzeptanz zählen. Und deshalb müssen wir hinaus, müssen aus unserer Jägerschaftsblase hinaus, müssen in die gesellschaftspolitische Diskussion hinein. Der andere Aspekt bei diesen repräsentativen Umfragen ist allerdings dann auch wieder ein interessanter. Wenn man die Antworten nach Alterskohorten unterscheidet, stellt man fest, dass in der Generation Z die Akzeptanz der Jagd entgegen dem allgemeinen Trend schlechter wird.
Ja.
Man könnte vielleicht auch sagen, wegbricht. Die Generation Z sind die Verantwortungsträger von morgen. Da können wir nicht einfach sagen, also die jungen Leute haben keine Ahnung, sondern es sind die Entscheidungsträger, die Verantwortungsträger von morgen. Und diese Generation Z kommuniziert halt anders. Die schaut keine Nachrichtensendungen heute oder Tagesschau. Gut, ich verallgemeine jetzt, aber ich glaube im Grunde genommen, trifft es schon weitgehend. Also sie schauen nicht die klassischen Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Sie lesen im Zweifel keine Tageszeitung. Sie lesen auch keine Verbandsmitteilungsblätter, sondern sie beziehen ihr Wissen ausschließlich aus den Social Medien. Und da muss man sagen, die sind gut informiert, ne? Also auch wenn Social Media dazu neigen, immer an der Öffentlichkeit, an der Oberfläche zu bleiben. Aber wenn man dann an einem Thema interessiert ist und dort tiefer einsteigt, bekommt man hervorragende Informationen. Und deshalb müssen wir als DJV mit den Influencern zusammenarbeiten, denn wir können nicht erwarten, dass die jungen Leute sich unserem Informationsverhalten anpassen, sondern wenn wir sie auch für die Verbandsarbeit nicht verlieren wollen, müssen wir auf die jungen Leute zugehen und sagen, wir öffnen uns, wir ziehen da mit euch.
Was ich habe eine kurze Sache dazu, was ich zum Beispiel total interessant finde, ist, TikTok ist ja jetzt gerade so das kommende Medium, würde ich mal sagen, in den USA und überall anders ist es ja schon größer als in Deutschland, aber wir waren auf einer Veranstaltung und da wurde besprochen, dass mittlerweile TikTok zu 60% als Suchmaschine benutzt wird. Das heißt, dass die Personen oder die Nutzer sich tatsächlich auch über diese Social Media Networks für bestimmte Themen dort informieren und dann bestimmte Themen dort nachschlagen, um sich dann dort in Sachen einzulesen. Deswegen finde ich das super interessant, was du gerade sagst, dass es nicht mehr so direkt Nachrichten geguckt wird oder ein Tagesblatt gelesen wird, sondern dass Social Media benutzt wird, auch um Nachrichten zu konsumieren.
Ja. TikTok ist natürlich jetzt eine besondere Form. Ich weiß nicht, ob wir inhaltlich gut recherchierte Dinge über TikTok spielen. Da habe ich eher
das ist ein anderes Thema.
Habe ich eher mal Bedenken. Aber ansonsten Influencer. Es gibt hervorragende Influencer, die machen eine super Arbeit und wir als DJV suchen offensiv die Zusammenarbeit mit guten Influencern. So, ich habe aber ja gesagt, die Thema Sicherheitspaket zwei Teile. Der erste war also der allgemeine Teil, die Kooperation mit Influencern. Aber wir als DJV sind in den Social Media natürlich auch stark aktiv. Und das letzte Beispiel war dieses Reel, was du angesprochen hast, auf dem Bahnhof, wo wir dafür geworben haben, die Petition in Bezug auf Ablehnung des Sicherheitspaketes der Bundesregierung zu zeichnen. Wir standen unter enormem Zeitdruck, denn die Bundesregierung hat den Entwurf für dieses Sicherheitspaket am Samstag, dem 7. September um 10 Uhr an die Fraktionen gegeben, mit der Bitte um Rückmeldung bis Montag, 9. September, also übers Wochenende, 48 Stunden, sollten die Fraktionen sich mit diesem Entwurf des Sicherheitspaketes beschäftigen. Ich wage mal zu behaupten, haben nur die wenigsten Fraktionsmitglieder der Ampelfraktion gemacht. Dann ist das Ding am Montagmorgen unverändert in das parlamentarische Verfahren gegangen und sollte schon in der Woche darauf am Donnerstag mit der zweiten und dritten Lesung verabschiedet werden. Das heißt, wir hatten im Prinzip nicht mal 14 Tage, um deutlich zu machen, so nicht. Es war keine Verbändebeteiligung vorgesehen, nichts. Und wir hatten nur eine Chance, da sozusagen zwischenzugrätschen, in Anführungsstrichen, indem wir uns auf das Online-Portal Open Petition begeben haben, unter dem Dach des neu gegründeten Bundesverbandes Ziviler Legalwaffen, BZL, wo der DJV einer der maßgeblichen Mitglieder ist, haben wir diese Petition gestartet. Und während wir diesen Podcast aufnehmen heute, wird diese Petition die 128.000 Zeichner überschreiten.
Das ist eine Menge.
Das ist ein enormer Erfolg. Zugegeben, wir haben 1,3 Millionen im Deutschen Schützenbund organisierte Schützen. Wir haben 450.000 Jagdscheineinhaber. Wir haben historische Waffenbesitzer und dergleichen. Also die Grundmenge wäre wesentlich höher derer, die unmittelbar betroffen ist. Aber wenn man weiß, dass dieses Portal Open Petition seit 2012 existiert und unsere Petition mit Überschreiten der 128.000er Grenze ist die vierterfolgreichste Petition, seit es Open Petition gibt. Und das, finde ich, ist ein enormer Erfolg. In diesen Stunden wird jetzt auch bekannt gegeben, was sozusagen auch aufgrund unseres Druckes noch an diesem Paket verbessert wurde in unserem Sinne. Denn das Problem, was man ja einfach sehen muss, ist, jeder sagt natürlich, ist es doch richtig, dass es Waffenverbotszonen gibt. Und jeder sagt, man muss nicht zu einem Fußballspiel ein Messer oder dergleichen mitnehmen. Oder dieses Video bringt dir das Beispiel. Ich fahre, weil ich Freunde kurzfristig vom Bahnhof abhole. Ich fahre auf den Parkplatz des Bahnhofs. Mach vielleicht einen Auffahrunfall. Der Unfallgegner bittet darum, dass Polizei kommt. Die sagen zu mir mal eben ihre Papiere und sehen, ich habe ein Messer im Auto. So, ja, was macht das Messer in Ihrem Auto? Okay, warum führen Sie hier auf einem Bahnhof in einer Sicherheitszone ein Messer mit? Und wenn ich dann Pech habe und ich habe einen Polizeibeamten, der sich wirklich beweisen will, der schiebt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren an, weil ich in einer Waffenverbotszone ein Messer dabei habe, Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen einem waffenrechtlichen Delikt, dann ist meine Zuverlässigkeit, steht dann auf dem Spiel. Wenn ich die Zuverlässigkeit verloren habe, verliere ich das Recht, Waffen zu besitzen, verliere meinen Jagdschein, verliere im Extremfall mein Jagdrevier. Also dieses Beispiel zeigt, dass es bei der Verabschiedung des Sicherheitspaketes unter Umständen zwei verschiedene Betroffenheiten gibt. Der ganz normale Bürger, der einfach sein Bußgeld bezahlt, weil er eine Ordnungswidrigkeit bezahlt hat, und den Jäger, für den das weitreichende, erhebliche Konsequenzen hat. Ganz abgesehen davon, dass die Mitarbeiter der Waffenbehörde, wenn es irgendwie in Form von Denunziantentum einen Vorwurf gegen mich gibt, einfach bei mir in die Wohnung gehen dürfen und der verfassungsrechtliche Schutz der Wohnung wird ausgehebelt. Also unser Protest, der war wirklich mehr als berechtigt.
Vielleicht könntest du einmal drauf eingehen, auf das Sicherheitspaket, was tatsächlich geändert werden soll. Also das wäre vielleicht nochmal ganz interessant. Und natürlich auch für alle Leute, die noch nicht die Petition unterzeichnet haben. Das Ganze wird am 16. bei uns ausgestrahlt, also in 2 Tagen. Heute ist der 14. Bitte unterzeichnen. Und
ja, die Petition läuft noch 17 Tage.
Ja.
Wobei die Details, was jetzt durch unseren Protest jetzt noch in unserem Sinne geändert wird, werden wir vermutlich in den nächsten 48 Stunden erfahren. Mhm. Da kann ich also konkret noch nichts zu sagen. Rein spekulativ, wenn ich da was zu sagen würde. Das Sicherheitspaket ist insofern beachtenswert, weil es ist getragen davon, dass schwere Straftaten, Terror und Islamismus bekämpft werden soll. Und da muss man sich doch mal ernsthaft fragen. Wir haben in Deutschland eines der schärfsten Waffengesetze der Welt. Ist unbestritten.
Ja.
Und wen erreichen wir mit dieser Verschärfung, wenn die Waffenbehörden zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten haben, wenn es Abstimmung seitens Verfassungsschutz geht? Man wollte ursprünglich sogar Informationen aus den Kreisen der Ärzte einholen. Also man wollte sogar die Verschwiegenheitspflicht eines Arztes gegenüber seinem Patienten aushebeln, nach dem Motto, der Arzt hat zu melden, wenn es dort einen Patienten gibt, der psychische Probleme hat und der Arzt weiß, der ist Jäger, hat also Waffen. Also es sollten wirklich bürgerliche Grundrechte mal eben ausgehebelt werden. Ärztliche Schweigepflicht sollte ausgehoben werden und. Und das alles, um Terrorismus und Islamismus zu bekämpfen. Ein Islamist hat das in einem Post mal sehr treffend formuliert. Er hat sich nämlich über uns in Deutschland und diese politische Diskussion, da ging es auch um Klingenlänge von feststehenden Messerklingen, lächerlich gemacht, ja, indem er seine Glaubensbrüder dazu aufgerufen hat, die sollten doch ihre schweren Straftaten zukünftig mit Macheten ausüben, weil ein Islamist fragt nicht danach, wie unsere Waffengesetzgebung ist. Man hätte also ausschließlich die legalen Waffenbesitzer getroffen. Ich glaube, dass kein Bürger sich nach der Verabschiedung dieses Sicherheitspakets, was vermutlich in 10 Tagen verabschiedet wird, am nächsten Tag sicherer fühlen wird. Keiner.
Ich glaube auch nicht. Ich denke, dass das auch einfach eine Sache ist, um was zu suchen, um was zu tun. Aber das Problem ist ja auch einfach, diese ganze Diskussion, man kann das ja, du hast gerade gesagt, Deutschland ist eins der sichersten oder beziehungsweise der schärfsten Waffengesetzländer. Aber dieses Problem immer, was wir da haben, es ist auch so mit der Klingenlänge, wenn das jetzt 5, 6, 7 Zentimeter ist, dass es jemandem, der illegal jemanden umbringen möchte, komplett egal. Also das ist komplett irrelevant. Deswegen sehe ich immer nicht so richtig, was sich die Leute dabei denken, weil wenn ich doch vorhabe, etwas Illegales zu machen, dann mache ich das auch und lass mich doch davon nicht. Also das Ganze, was ich davor habe, ist ja schon illegal. Warum soll ich dann auf dann sagen, ich nehme nur 5 Zentimeter mit? Ja.
Und man muss einfach sagen, seit 15, 20 Jahren auf jede schwere Straftat, die in Deutschland unter Zuhilfenahme von Waffen ausgeübt wird, kommt reflexartig der Ruf nach Verschärfung des Waffenrechts. Und jetzt werden sogar bürgerliche Grundrechte bei legalen Waffenbesitzern eingeschränkt. Ich will nicht sagen ausgehebelt, aber eingeschränkt. Und ich wage zu behaupten, dass nach der Verabschiedung dieses Sicherheitspaketes, wenn die nächste schwere Straftat verübt wird, es Rufe geben wird, die und in der politischen Diskussion gibt es das schon, wenn auch noch nicht so an der Oberfläche, zentrale Waffenaufbewahrung. Das haben wir auf deutschem Territorium schon einmal gehabt in der ehemaligen DDR, dass Jäger oder Schützen, wenn sie dann eine Waffe brauchen, zu einer zentralen Waffenausgabestelle gehen und sagen, ich bin Hans Meier, ich möchte heute Nacht auf Wildschweine ansetzen, ich möchte jetzt meine Waffe hier abholen, hier sind meine Papiere. Also ich glaube, spätestens an diesem Punkt muss doch jedem deutlich werden, dass es Grenzen dessen gibt, was man dem Bürger suggerieren kann an Sicherheitsgefühl. Der Staat wird es immer schaffen, rechtstreue Bürger in ihren Rechten einzuschränken, aber jemand, der Straftaten begehen will, der hält sich nicht an Gesetze. Und deshalb, wir haben kein Regelungsproblem in Deutschland, wir haben ein Vollzugsproblem. Gutes Beispiel, die Bundespolizei hat erklärt, wenn sie das Waffenverbot auf deutschen Bahnhöfen und in deutschen Zügen umsetzen will, bräuchte die Bundespolizei mindestens 3.500 zusätzliche Bundespolizisten. Wo die herkommen sollen, wer die bezahlen soll, keine Idee. Aber plakativ, wir haben etwas für die Sicherheit getan.
Mein Punkt dazu wäre noch, es geht da ja auch um, sagen wir, um dieses, wenn man um dieses ganze Thema mit Messern spricht, es geht ja auch nicht tatsächlich nur darum, dass es Macheten sind oder dass es Taschenmesser sind oder Klappmesser, sondern es geht auch um Küchenmesser, die da tatsächlich, das ist ja der nächste Punkt. Also ich glaube, dass man, wenn man da über dieses Waffe mit Messern spricht, die meisten Leute irgendwie so ein bisschen auch unterschätzen, dass ich zum Ikea gehen kann oder zum Galeria Kaufhof und mir da dieses Messer kaufen kann, um meine Zucchini zu Hause zu schneiden. Also deswegen,
ja. Ich war letzte Woche auf der Jagdmesse in Bayern in Grünau.
Ja.
Natürlich gibt es da Stände, die Messer verkaufen wollen. Da stehen Messer zugriffsbereit auf den Messeständen.
Ja.
Ich sag mal, will man das alles in Deutschland in Zukunft verbieten? Dass man ein Messer, was die Menschheit ja mal im Laufe der Evolution als nützlich für sich erkannt hat, dass man die so reglementieren will, dass man Messer nicht mal mehr öffentlich zeigen will, kann, darf. Also ja. Nochmal, wir haben in Deutschland ein Vollzugsproblem. Und insbesondere die schwere Straftat, Stichwort Zeugen Jehovas in Hamburg. Es gab erhebliche Zweifel an der psychischen Zustand dieses Täters. Die Waffenbehörde hat in dem Moment versagt, weil sie Informationen hatte, die sie nicht weiterverarbeitet hat. Wir haben in Deutschland ein Vollzugsproblem, kein Regelungsproblem.
Ich glaube, wenn man da drüber spricht, auch wie, sagen wir mal, wie zum Beispiel diese ganze Waffenanmeldung, wie es auch gemacht wird, ich denke, das ist auch zum Beispiel eine Sache, die auch viel vereinfacht werden könnte, wie es gemacht werden kann. Und dieses ganze Zettelwirtschaft und was weiß ich was, alles, was sie da machen. Ich glaube, dass die Digitalisierung bei den Behörden auch noch nicht so ganz angekommen ist.
Ja, das stimmt. 2015 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Sie ist belacht und verhöhnt worden für diese Aussage. Sie hätte nur einen Halbsatz dazu fügen müssen. Das Internet ist für die öffentliche Verwaltung Neuland. Und wir sind im Jahr 2024 und die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist nach wie vor rudimentär entwickelt. Aber das Stichwort Papierkram, Waffen. Der Bund der Kriminalbeamten geht davon aus, dass wir in Deutschland auf eine legale Waffe etwa 10 illegale Waffen haben. Und das ist wieder das beste Beispiel dafür, dass wir ein Vollzugsproblem haben. Denn jede Verschärfung bezieht sich immer auf diese 10% legalen Waffen und ihre Besitzer, während die 90% illegalen Waffen niemand auf dem Schirm hat.
Und denen das auch komplett egal ist, dass
sie
es haben.
Natürlich ist denen das komplett egal.
Deswegen, wir unterhalten uns da immer über so ein Thema, wo immer die Leute, also.
Und bei denen dürfen die Waffenbehörden nicht mal eben durch zur Tür reinkommen und sagen, ich will mal eben kontrollieren. Weil die sind absolut unterm Schirm. Aber sobald ich legaler Waffenbesitzer bin, wird von mir erwartet, dass ich den verfassungsmäßig garantierten Schutz meiner privaten Wohnung eingeschränkt zulasse und die Tür öffne. Und wenn ich es nicht mache, stehe ich im Verdacht, dass mit meiner Zuverlässigkeit etwas nicht ganz in Ordnung ist. Und ich komme schon in ein Räderwerk.
Helmut, ich spreche das jetzt mal einmal hier an für die Leute, die vielleicht nicht den Jagdschein haben und die hier bei dem Ganzen auch zuhören, die sich jetzt die ganze Zeit über dieses, über das Thema so fragen, wie schafft man das überhaupt, einen, sagen wir, im legalen Waffenbesitz zu kommen? Vielleicht erkläre ich das mal einmal jetzt gerade über den Weg des Jagdscheines. Also bei mir war es so, ich habe den Jagdschein gemacht. Ich habe den Jagdschein innerhalb von 3 Wochen gemacht. Jetzt sagen manche, ja, 3 Wochen ist aber, 3 Wochen ist aber eine kurze Zeit, um sowas machen zu können. Ja, gut, aber man muss in den 3 Wochen auch einige Bücher auswendig lernen, einige Themen durchkauen. Es ist nicht einfach, diesen Jagdschein zu machen. Unterbrich mich, wenn du da sagst, das ist so, aber es sind auch einige Leute, die bei dem Ganzen durchfallen. Dann, wenn ich den Jagdschein gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich automatisch sofort eine Waffe besitzen kann, sondern es gibt mir das Recht, eine Überprüfung laufen zu lassen, wenn ich diese Waffe habe. Das heißt, ich werde eine Waffenbesitzkarte beantragen, wenn ich zum Beispiel eine Kurzwaffe haben möchte. Und bei dieser Waffenbesitzkarte wird eine Sicherheitsüberprüfung gemacht, ob gegen mich irgendwo, was ich nicht.
Polizeiliches Führungszeugnis, genau. Verfassungsrechtliche Erkenntnisse. Jäger, Schützen, Legalwaffenbesitzer sind die am schärfsten durchleuchtetsten Bürger dieser Republik heute schon.
Und dann ist die Sache, dass bei mir im Jahr ich zwischen 2 und 3 Mal die Behörde zu mir nach Hause kommt. Die melden sich allerdings an und sagen, okay, wir gucken da was nach. Das geht auch immer darum, ob man jetzt gerade eine neue WBK oder einen neuen europäischen Feuerwaffenpass beantragt oder sonstiges oder zum Beispiel Kurzwaffen, wenn man Kurzwaffe verkauft und eine neue
Kurzwaffe solltest du für den Nichtjäger nochmal eben erklären.
Okay, Kurzwaffe dürfen die Jäger tatsächlich zwei beantragen oder beziehungsweise 2 Waffen besitzen. Es geht hier nicht darum, um die Selbstverteidigung, sondern es geht darum, diese Waffe als Fangschusspistole zu benutzen. Ein Fangschuss ist dafür da, wenn ein Tier krank ist oder ein Tier in einer Falle ist, um das Tier so schnell wie möglich vom Leiden zu, ja.
Kurzwaffe ist Fachjargon. Du sprichst von Pistolen und Revolvern.
Okay, tut mir leid. Dann, es geht um, genau, geht um Pistole und Revolver, ja. Genau, wie ich gerade gesagt habe, 2 dürfen wir besitzen.
Maximal 2.
Genau, und darum geht es, dass es als Fangschusswaffe benutzt wird. Aber ja, ansonsten geht es natürlich, Langwaffen ist ein anderes Thema. Aber bei Kurzwaffe gibt es jedes Mal eine Überprüfung, wenn man die eintragen lassen möchte. Und deswegen sind wir legalen Waffenbesitzer auch tatsächlich immer unter Feuer, würde ich jetzt einfach mal sagen, und es wird auch oft überprüft und ich merke das selbst bei mir auch, wie oft da tatsächlich nachgeguckt wird, aber ich habe auch kein Problem damit, weil ich nichts zu verbergen habe in dem Fall. Es ist also, mich stört es nicht, aber es soll nicht noch schlimmer werden.
Du hast keine Alternative. Ja. Wenn du dich nicht in das Verfahren transparent hineinbegibst, wirst du deine Waffen verlieren.
Ja. Was können wir denn noch dagegen tun? Die Petition unterschreiben? Gibt es sonst noch was wir machen können?
Also, die Petition unterschreiben, super. Das wird sich, glaube ich, noch 18 Tage haben wir, glaube ich, noch Zeichnungsfrist. Ansonsten, was kann man noch tun? In seinem privaten Umfeld dafür werben, dass man legaler Waffenbesitzer ist und dass man deshalb trotzdem kein potenzieller Straftäter ist, kein Terrorist ist, kein Islamist ist. Und dass man hoffentlich in seinem privaten Umfeld weiter das Vertrauen hat, was man schon immer hatte, und dass sich nichts daran ändert, nur weil man plötzlich Waffen besitzt.
Ja.
Ich kann verstehen, dass in der Grundhaltung unserer Bevölkerung ein gewisses Misstrauen gegenüber Waffen besteht. Denn Waffen sind nun mal dazu konzipiert, zu verteidigen, kampfunfähig zu machen, im militärischen Bereich auch, um Menschen im Zweifel zu töten. Deshalb diese grundsätzliche Ablehnung gegenüber Waffen, die kann ich durchaus nachvollziehen. Aber am Ende des Tages ist nicht die Waffe das Problem, sondern der, der am anderen Ende sitzt und den Abzug benutzt.
Ich wollte es gerade sagen.
Und da muss man einfach schauen, dass man, so wie wir es in Deutschland machen, schon sehr genau hinschauen, wer ist das, der eine waffenrechtliche Genehmigung beantragt. Und da haben wir, wie ich schon sagte, mit die geschärfsten Gesetze weltweit. In Österreich kann ich, wenn ich 18 bin, in ein Waffengeschäft gehen und eine Waffe erwerben. Das ist EU, das ist Binnenmarkt. Also in Deutschland sind wir schon sehr stark reglementiert.
Aber dann jetzt mal eine Frage an dich als Politiker. Ehemaliger Politiker. Wie ist das, dass andere Politiker, die zum Beispiel solche Sachen fordern, meiner Meinung nach nicht genug darauf geschult sind, um überhaupt zu wissen, was sie damit tun? Und auch, wenn man sich das auch immer anhört, es gibt ja immer diese Diskussion mit dem mit den halbautomatischen Waffen und mit den kriegsähnlich aussehenden Waffen, dass diese Waffen schlimmer sind und mit den Kalibern schlimmer sind, etc., etc., etc. Da ist immer meine Frage so, wenn man das doch fordert, muss man sich doch auch mit dem Ganzen irgendwie auseinandergesetzt haben. Und deswegen ist das so eine Frage jetzt mal an dich. Was sagst du dazu?
Naja, es gibt in jeder Fraktion Leute, die sich vertieft in die Materie einarbeiten. Und ich glaube, das wird jeder Bundesbürger nachvollziehen. Kein Parlamentarier in Deutschland kann in allen Bereichen fit sein. Also ich sag mal, angefangen bei der Nutzung von Atomenergie und enden beim bürgerlichen Gesetzbuch oder Wirtschaftspolitik. Es gibt immer die Spezialisten. Und von Spezialisten, in diesem Fall sind es ja die Innenpolitiker, Waffenrecht ist Innenpolitik, sollte man schon erwarten, dass sie, was das Waffenrecht angeht, versiert unterwegs sind. Nun ist das Waffenrecht aber, wie ich schon sagte, immer stark von Emotionen getrieben. Ne? Wir haben irgendeinen Amoklauf, eine Straftat und schon kommt wieder der Ruf hoch. Ah, wir müssen nochmal verschärfen, wir stehen da unter Druck und das kann doch nicht angehen, dass die verantwortliche Ministerin, der verantwortliche Minister sich vor die Presse stellt und den Journalisten fragen, was gedenken Sie denn zu tun? Und nach so einer schweren Straftat neigen die nicht dazu zu sagen, unser Waffenrecht ist scharf genug. Nein, die fangen immer an rumzudrucksen und dann, ja, und wir werden das nochmal prüfen. Und dann werden ihre Beamten in den Ministerien aufgefordert, macht euch mal Gedanken. Und dann kommen solche nebulösen Sachen dabei heraus, dass Kriegswaffen, ähnliche Waffen in Zukunft verboten werden. So.
Ja.
Kriegswaffen ähnlich. Ich bin kein Jurist, aber so viel weiß auch ich. Unbestimmter Rechtsbegriff. Also, nicht falsch verstehen, ich bin der Meinung, dass diese Waffen, die stark an militärische Waffen angelehnt sind, ich sehe sie nicht gerne auf der Yacht, weil
nein, das hat ja
da nicht in die falsche Richtung führen. Aber ja, was ich damit zum Ausdruck bringen will, da kommen also Vorschläge, die sind weder juristisch durchhaltbar, noch sind sie von der Sache begründbar, noch sonst was, sondern da wird einfach der Kreativität freien Lauf gelassen. Und jetzt ganz aktuell in dem sogenannten Sicherheitspaket ist es ja besonders übel gelaufen, weil es gab ja insbesondere von den Liberalen Zusagen, dass das Waffenrecht mit ihnen nicht verschärft wird. So, und jetzt hat diese Ampel in ihren letzten Zügen, und ich glaube, dass diese Ampel in den letzten Zügen ist, das hat den Eindruck hat jeder, der die Politik in Berlin aufmerksam verfolgt, die haben in den letzten Zügen jetzt gewisse Dinge zusammengepackt. Deshalb heißt es ja auch Sicherheitspaket. Da geht es also zum Beispiel um Migrationspolitik, um Dublin-Abkommen, um Terrorismusbekämpfung und dann kam die Sozialdemokratie mit dem Wunsch, ja, ans Waffenrecht wollten wir schon immer ran. So, und vor diesem Hintergrund hat man ein Paket geschnürt und deshalb ist es jetzt so spät, auch den einen oder anderen an frühere Aussagen zu erinnern, weil wenn aus diesem Paket Teile herausgenommen werden, sagt die andere Seite wieder, nee, das war ein Deal, den wir gemacht haben und Verschärfung in der Migrationspolitik, die haben wir euch gegeben, weil wir was in Sachen Waffenrecht wollten. Dieses Beispiel zeigt, da ist ein munterer Basar entstanden, wo man zum Schluss ein Paket geschnürt hat. Und das sind jetzt die Konsequenzen. Und das ist auch der Grund, warum man das in Rekordzeit innerhalb von nicht mal 3 Wochen durchs Parlament peitschen wollte. Und unsere Petition mit diesem tollen Zeichen Aufkommen hat dazu geführt, dass dort eine erhebliche Bremsspur entstanden ist und dass sich der ein oder andere Gedanken gemacht hat, was das für ihn bedeutet, wenn er nicht versucht, nochmal nachzudenken, ob das so in der Konsequenz wirklich alles gut und richtig ist.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich meine, wir haben ja mittlerweile, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal auf 1-2 Themen ein, wenn man dann manchmal dann ein bisschen zuhört, nochmal auf dieses Kriegswaffen ähnliche Thema, dass das extra Kaliber sind, die viel größere Schaden anfügen als sonst was. Und das
ist mit Kalibern ist ja noch nicht mal die Rede.
Nein, aber das ist ja
doch immer. Es geht nur um den optischen Eindruck der Waffe.
Aber das und auch immer, das gibt auch dann immer halbautomatische, vollautomatische Waffen.
Ja.
Wo ich mir auch immer denke, so halbautomatisch gibt's, es gibt auch vollautomatisch und es gibt Vollautomaten, die man auf Halbautomaten umstellen kann. In Deutschland sind aber vollautomatische Waffen nicht erlaubt. Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist, dass man bei einem Halbautomaten wieder zurückgehen muss mit dem Finger, genau. Richtig?
Jeden und, Schuss einzeln auslösen muss.
Genau, und bei vollautomatischen bleibt man drauf. Gibt's nicht bei uns legalen Waffenbesitzern, also insofern ist das überhaupt gar kein Thema.
Ja.
Und dann ist, du hast gerade gesagt, Kaliber ist da jetzt mal rausgelassen, aber Kaliber 223 ist weniger als die meisten Jagdkaliber, die wir haben.
Ja, natürlich.
Ja. Deswegen sehe ich das auch nicht als Problem an, sondern es ist einfach ein, wie du das gerade sagst, es geht nicht um das Werkzeug, sondern es geht immer um die Person, die hinter dem Werkzeug ist.
Genau.
Ja. Weil ich kann jemanden mit dem Hammer genauso umbringen wie mit dem Messer.
Natürlich.
Ja.
Siehe dieser Islamist mit Beispiel Machete. Zugegeben, sehr krasses Beispiel. Nach den Anschlägen vom 11. September aufs World Trade Center ist niemand auf die Idee gekommen, Flugzeuge zu verbieten. Nach dem Attentat mit dem LKW auf dem Breitscheidplatz ist niemand auf den Gedanken gekommen, LKWs zu verbieten. Aber wenn irgendwo ein Islamist mit Messer oder Pistole eine Straftat in Deutschland begeht, kommt der reflexartige Schrei, wir müssen ans Waffenrecht ran. Und da muss man einfach jetzt mal der Politik signalisieren, mit diesem Sicherheitspaket ist aber auch wirklich die letzte Stufe der Verschärfung. Ich habe gesagt, das ist der schärfste Misstrauensbeweis gegenüber Legalwaffenbesitzern in der Geschichte dieses Landes, dass wir jetzt sogar an Grundrechte rangehen. Und ich hoffe, dass Politik jetzt langsam beginnt zu begreifen, mehr geht nicht. Das Einzige, was mehr geht, habe ich vorhin beschrieben. Der Staat hat so viel Misstrauen gegenüber seinen legalen Waffenbesitzern, seinen rechtsfreien Bürgern, dass er sagt, die Waffen schließen wir jetzt mal für dich ein. Und dann kommst du und sagst, bitte, bitte, weiß dich aus. Und dann bekommst du für einen befristeten Zeitraum deine Jagdwaffe in die Hand. Also sollten wir dahin kommen, ist es mit der Freiheit in diesem Lande nicht mehr besonders gut bestellt, weil dann haben wir Verhältnisse in diesem Themenbereich wie in der ehemaligen DDR und ich glaube, die wünscht sich niemand zurück.
Ich glaube auch. Gehen wir nochmal auf ein paar andere Themen vom Deutschen Jagdverband ein. Ich denke, wenn ich mir so lese, was ihr, wofür ihr verantwortlich seid, ist auch ein großer Punkt Jagdbrauchtum. Richtig?
Ja, was heißt verantwortlich sein? Wir müssen uns natürlich immer hinterfragen, wo ist Brauchtum noch zeitgemäß und wo muss man angesichts neuerer Entwicklungen auch sagen, okay, das ist eine neue Entwicklung, die müssen wir auch aufnehmen. Ja.
Also ich will jetzt gar nicht direkt auf dieses Thema zum Beispiel mit Wärmebildgerät oder mit Vorsatzgeräten oder sowas eingehen, sondern mir geht es tatsächlich um dieses Thema Weitgerechtigkeit und den Ausdruck weitgerecht. Was ist für dich, wenn ich das fragen darf, Weitgerechtigkeit?
Weitgerechtigkeit ist die erste Festlegung von tierschutzrechtlichen Überlegungen auf deutschem Territorium gewesen. Denn lange bevor es ein Tierschutzgesetz auf deutschem Boden gab, lange bevor die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde oder lange bevor das Deutsche Reich gegründet wurde, gab es schon Jagd und Jäger, die Art und Weise, wie damals der Adel, das, die Jagd war ja früher ein Privileg des Adels. Mhm. Und dort gab es wirklich Auswüchse dahingehend, dass das Wild erstens in keiner Weise geachtet wurde. Es war im Grunde genommen Parforcejagd, es war ein Abschlachten. Es wurde mit allen technischen Hilfsmitteln gearbeitet. Und es ging nur um die Zahl des erlegten Wildes. Und der Feudalherr, der da auf seiner Yacht am meisten Wild zur Strecke bringen lassen hat oder selbst erlegt hat, war sozusagen der Größte. Und damals gab es schon Jäger, die gesagt haben, Ethik sollte und muss auf der Yacht einen größeren Raum einnehmen. Und Weitgerechtigkeit, die damals sozusagen ausgehend von der Yacht die ersten Tierschutzüberlegungen in dieses Thema gebracht haben, Weitgerechtigkeit bedeutet auf einen Satz zusammengefasst, das Tier, das Wildtier sollte eine reelle Chance haben.
Und die Chance, und ich sag mal, also zum Beispiel, für mich ist Weitgerechtigkeit, wenn ich das für mich selbst definieren muss, ist es, wenn ich ein Tier erlege oder erlegen möchte, das so schnell wie möglich das Leiden zu beenden und dieses Tier auch tatsächlich zu töten.
Das ist ein Aspekt der Weitgerechtigkeit. Okay. Natürlich sollten wir die technischen Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen, um einen schnellen, tierschutzgerechten Tod herbeizuführen, nutzen. Aber im Kern geht es bei Weitgerechtigkeit darum, dass man nicht alles, was technisch theoretisch möglich ist, auch nutzt, weil Tiere, Wildtiere müssen auch eine reelle Chance haben. Also ich bringe mal das Beispiel Drohne. Die Drohne ist bei der Wildtierrettung, Sprichwort Methode von Kitzen, von Kälbern, ein hervorragendes Instrument und agiert im Sinne des Tierschutzes und da gibt Tausende von Jägern, die in dieser Brut- und Setzzeit morgens früh aufstehen, sich engagieren, damit diese Tiere nicht elendig von Mähwerken, von landwirtschaftlichen Erntearbeiten übelst getötet werden. Die Drohne könnte ich aber theoretisch auch einsetzen, um über Wärmebildtechnik einfach zu schauen, habe ich hier Beute in der Fläche? Lohnt es, hier heute Jagd zu machen?
Ja.
Da fängt es schon an, wo man sagen muss, die Grenzen der Weitgerechtigkeit sind jetzt erreicht. Ob sie überschritten werden, hängt von der Situation ab. Wenn wir zum Beispiel in einem ASP-Gebiet sind, also afrikanische Schweinepest, die zu über 90% tödlich verläuft für das Wildschwein, wo wir also Korridore einrichten wollen, damit wir die Ausbreitung dieser Seuche stoppen. Auch da wäre die Drohne im Sinne von Erhöhung des Jagderfolgs ein gutes Instrument, weil dieses Seuchengeschehen, dieses Weiterdrehen der Schraube im Hinblick auf Effektivität der Jagd und im Prinzip ist es keine Jagd, sondern es ist Seuchenbekämpfung, was dann laufen würde, wäre das in Ordnung. Wenn die gleiche Drohne aber eingesetzt wird, weil ich gerade Freunde eingeladen habe und ich will wissen, in welchem Gründungsschlag in meinem Revier die Sauen sich heute verstecken, damit ich die Zeit, wo sie da sind, effektiv nutzen kann und nicht vielleicht 3 Stunden am falschen Feld stehe und die Wildschweine sind ganz woanders, dann habe ich ein technisches Hilfsmittel genutzt, was einzig und allein dazu dient, den jachtlichen Erfolg zu steigern und dann ist die Schraube leider ab. Und um es ganz krass zu sagen, die technischen Möglichkeiten, wenn wir uns heute anschauen, was in der Ukraine über Drohnen an Kriegstechnik genutzt wird, ich sag mal, theoretisch, technisch ist es auch möglich, sich an so einen Schreibtisch zu setzen mit einer Drohne und Joystick
jagen zu gehen.
Und spätestens da setze ich da drauf, dass jeder vernünftige Jäger in Deutschland sagt, das ist keine Jagd.
Findest du denn, dass der Begriff Weitgerechtigkeit oder Jagdethik auslegbar ist, dass sich das jeder für sich selbst zu nutzen macht, so wie es ihm gerade passt? Weil das ist nämlich zum Beispiel so ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen wollte, ist, dass man das immer hat, dass wenn irgendjemandem was nicht gefällt, was gerade bei der Jagd passiert, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass immer dieser Thema, das ist nicht weitgerecht, das ist nicht jagdethisch, eingeworfen wird, aber im gleichen Sinne andere Sachen macht, wo ich dann zum Beispiel sagen würde, wurde, das ist nicht weitgerecht. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel dieses Thema mit einem anderen Podcast, den wir hier gemacht haben, da ging es um einen Schuss, der über 120 Meter ist und ob man über 120 Meter, dass das nicht weitgerecht ist, über 120 Meter zu jagen, wo ich mir dann denke so, ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel, das ist jetzt meine Meinung, dass es kein Problem ist, über 120 Meter zu schießen, wenn ich genug dafür trainiert habe, das richtige Kaliber habe, die richtigen technischen Mittel an meiner Waffen habe, wenn ich jetzt gerade auch nicht über Kim und Korn schieße. Und ich finde, dass das dann nicht eingeschränkt werden sollte mit dem Begriff Weitgerechtigkeit.
Ja, Weitgerechtigkeit muss man in meinen Augen in Bezug auf zwei Perspektiven sehen. Einmal weitgerecht, was ich immer gegenüber mir selbst abmachen muss. Also schieße ich auf die Rotte Wildsauen, die halbspitz von mir weggehen, wo ich genau weiß, erstens, die sind ganz schön weit. Zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Paketschuss mache, ist groß. Drittens, sind meine Schießfertigkeiten kompatibel mit der Situation, die ich im Moment habe? Also jeder Jäger muss sich bei der Jagdausübung ständig fragen, ist das mit meinem eigenen Wertekanon zu vereinbaren, was ich hier gerade mache? Mhm. Und daneben gibt es natürlich die Weitgerechtigkeit, wo es sozusagen einen allgemeinen Konsens innerhalb der Jägerschaft gibt, was man macht oder was man nicht macht. Also zum Beispiel, beste Beispiel, dass man nicht auf den Fasan als Infanteristen schießt, ne?
Okay,
was ja in anderen europäischen Ländern durchaus üblich wäre. Ne?
Ja.
So, und dementsprechend auch, wenn man Gast ist auf einer Drückjacht, und man macht 5 Schuss und man hat 4 Nachsuchen verursacht und weiß eigentlich gar nicht genau mehr, wo die Anschüsse sind, dann hat man auch objektiv für seinen Jagdherrn in Bezug auf Weitgerechtigkeit und Jagdethik ziemlich versagt.
Und sollte dann vielleicht auch dann in der Drückjagd aufhören zu schießen.
Ja, natürlich. Das gibt im Regelfall ja auch die Ansagen nach 2 ungeklärten Anschüssen, Hahn in Ruhe. Aber es gibt dann auch Leute, die sich darüber hinwegsetzen und wirklich, die am Ende nicht mehr wissen, wo, wie, was. Und ist eigentlich ein Offenbarungseid, aber manche merken es dann auch noch nicht mehr.
Nein, mir geht es eigentlich tatsächlich nur darum, dass dieser Ausdruck Weitgerechtigkeit immer nur zum Anprangern benutzt wird, wenn ich das einfach mal so sagen kann. Dass man das sehr oft hat, dass Leute sich gerade auch, wir sehen das oft, weil wir sehr viele Jagdfilme machen, dass sich sehr viele Leute dort über die Situation dann immer, da ist kein Kugelfang gewesen, da ist es nicht jagdgerecht, weitgerecht, das ist nicht, das Stück hat nicht so gestanden, das ist auch nicht weitgerecht gewesen, Kaliber. Und da denke ich mir dann immer, Leute, ihr wart bei der Situation nicht dabei, ihr könnt es nicht einschätzen und ich finde dieses Anprangern im Internet und das immer so eine Absolutismus da hinterherzustellen, das finde ich immer so ein bisschen heftig.
Also Internet, Social Media, ja. Aus der Anonymität heraus ist es natürlich immer leichter zu kritisieren, als zu sagen, wow, das hast du gut gemacht. Ne?
Ja.
Also das gilt ja für alle Bereiche, nicht nur für die Jagd. Und ich persönlich nutze das die Begrifflichkeit weitgerecht eigentlich im Regelfall gegenüber der nicht jagenden Öffentlichkeit positiv, so wie ich es zu Anfang dargestellt habe. Lange bevor es in Deutschland ersten Tierschutzgesetze gab, gab es den weitgerechten Jäger. Und da war klar definiert, dass der in einer Achtung vor der Kreatur sein jagdliches Handwerk betreibt.
Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, wofür es da ist.
Ja.
Wir haben über das Thema Influencer, hatten wir uns ja schon drüber unterhalten. Ich finde, dass das in Deutschland, muss ich auch ehrlich sagen, sehr gut gemacht wird. Ich finde, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, die sehr, sehr viel Gutes für unsere Jagd tun. Ich habe das eben schon kurzzeitig angesprochen, dass wir im April, als wir in Namibia waren, dass ich einen Journalisten dabei hatte, wo wir mit dem ja fast eine Woche oder 8 Tage waren wir unterwegs und da hatten mich dann auch viele gefragt, ja, warum macht man das? Ist das nicht total doof? Und ich denke mir dann immer, ich finde, dass man da auch irgendwo in der Verantwortung drin liegt, der nicht jagenden Welt, wie du das gerade auch schon gesagt hast, da auf jeden Fall das zu zeigen, wie es gemacht werden sollte. Und wir haben uns auch lange darüber unterhalten mit dem Reporter. Und ich glaube, dass der auch am Ende des Tages einen ganz guten Blick darauf oder einen Einblick bekommen hatte, was mir wichtig ist bei der Jagd. Und ich finde, dass viele darüber auch sprechen sollten, was ihnen wichtig ist, anstatt das zu anderen zu sagen, was sie besser machen sollen. Das darauf will ich hinauskommen. Und ich denke, dass wir in der Verantwortung sind, auch mehr von uns zu zeigen, aber auch mehr gute Dinge zu zeigen und nicht nur immer, sagen wir mal, das Erlegerbild zu zeigen, was jetzt gerade passiert ist. Das hatten wir schon ein paar Mal in dem Podcast auch angesprochen, aber ich denke, dass zum Beispiel das Thema Kidsrettung, was du eben gesagt hast, dass das auch einer der wichtigen Punkte ist, womit man auch die Nichtjäger erreichen kann.
Ja, also grundsätzlich muss man in meinen Augen immer differenzieren, wen will man erreichen. Dass wir innerhalb unserer jagdlichen Blase auch mit Erlegerbildern in der Regel eine hohe Aufmerksamkeit, hohe Zugriffszahlen erreichen, auch mit entsprechenden jagdlichen Videos, steht ja außer Frage. Ja. Weil die sind in der Regel gut gemacht und alles klar. Aber wichtig im Bereich der sozialen Medien ist in meinen Augen, dass wir den Ehrgeiz haben, aus unseren Blasen herauszukommen. Und beim Thema aus der Blase herauskommen ist grundsätzlich so, dass Erlegerbilder tendenziell eher von der nicht jagenden Bevölkerung negativ eingeordnet werden. Weil auch wenn jeder weiß, dass wir Jäger einen Auftrag haben, Schalenwildbestände anzupassen, Stichwort Klimawandel, Aufbau klimastabiler Mischwälder und dass deshalb die Anzahl der Rehe und Hirsche im Wald irgendwo einzuregeln, das weiß jeder, der so ein bisschen politisch interessiert ist.
Ja.
Aber trotzdem, wenn denn dort die Ricke oder der Bock auf der Strecke liegt mit dem letzten Bissen und womöglich schön verblasen wird, kommt doch bei der nicht jagenden Bevölkerung immer diese emotionale Schiene durch. Warum musste dieses unschuldige Tier jetzt sterben? Und Christine Fischer, ich weiß nicht, ob sie bekannt ist, hat gerade eine Ausarbeitung dazu gemacht. Und Erlegerbilder bei nicht jagender Bevölkerung sind in der Regel immer negativ.
Ja.
Und deshalb, wie du richtig gesagt hast, müssen wir, um aus der Blase rauszukommen, erstmal die Dinge nach vorne stellen, die auch für die nicht jagende Bevölkerung erstmal eine Vertrauensbasis schafft zu Jägern. Nur über Vertrauen funktioniert das. So, und wenn man dann diesen Kontakt aufgebaut hat und wie du es gemacht hast, einen Journalisten mitzunehmen, ist natürlich absolut das Beste, was man machen kann. Über das Vertrauen hören die Leute einem irgendwann zu und ich sag's nochmal, die drei Ws, warum, wie und was wir machen. Und wenn wir das rüberbringen, können wir darauf hoffen, dass es akzeptiert wird. Nur so geht's. Ich persönlich habe 1989 in der guten alten analogen Welt, da war ich wahrscheinlich noch jünger als du jetzt, ZDF die Reportage zwischen 19.30 Uhr und 20.50 Uhr. Titel war zum Abschuss freigegeben. Und ich durfte einen der Protagonisten da machen als junger Jäger, Hundeführer auf einer Treibjacht. Und ich habe mit Handkantenschlag vor laufender Kamera ein Kaninchen vom Leben zum Tode befördert. Das war für das Team das Highlight, dass jemand mit seinen bloßen Händen ein Säugetier tötet. Der Redakteur hat sofort seinen Kameramann gefragt, hast du das? So, aber warum erinnere ich mich noch so gern an diesen Beitrag? Weil dieses Team wollte im Vorfeld die Jagd zerreißen. Und es ist uns gelungen, in dem Vorgespräch die umzudrehen. Weil all das, was sie klischeehaft in ihren Köpfen hatten, haben sie eben bei uns gerade nicht vorgefunden. Und ich kann auch ziemlich genau aus dem Dankesbrief des Redakteurs zitieren. Er hat damals geschrieben, wir alle im Team waren uns einig, dass wir nie zuvor so viel bei einem Beitrag dazu gelernt haben wie bei diesem Beitrag. Vorurteile wurden abgebaut, Gedankenstrich und das war auch gut so, Ausrufezeichen. Der Mann hat übrigens damals auch den DJV-Öffentlichkeitspreis bekommen, das war 1989-90. Was will ich damit sagen? Wir haben nur eine Chance, in dieser stark von urbanen Milieus geprägten Gesellschaft als Jäger oben zu bleiben. Wir müssen unser Handwerk erklären und wir müssen ethisch sauber jagen. Nur so wird es funktionieren.
Ich denke, das Thema ist auch sehr interessant, wenn man gerade sieht, was es für einen Wandel bei der Bevölkerung gibt, auch gerade was Lebensmittel angeht. Das ist natürlich auch dieses ganze Bio-Thema oder dieses Veganismus, Vegetarismus, dass das auch immer einschlagender wird, auch gerade bei der Generation, die du eben genannt hast, bei Generation Z, wenn man da guckt, wie sich das Ganze verändert. Ich glaube, dass auch viele gar nicht wissen, dass Wildfleisch eigentlich das beste Bioprodukt ist, was man haben kann. Vom Wald in die Pfanne, finde ich, gibt's nichts Besseres.
Also, wir machen als DJV auch repräsentative Umfragen. Wie findet der Jägerprüfungskandidat, wie hat er den Weg zur Jagd gefunden? Und das ist eine sehr spannende Entwicklung, dass wir einen zunehmend größeren Anteil haben, der nicht durch Verwandtschaft, Oma, Papa, Onkel oder sonst was oder durch Freundeskreis zur Jagd gekommen ist, sondern über das Thema Ernährung. Das sind zum Teil sogar Leute, die vormals in ihrem Leben Vegetarier oder Veganer waren, festgestellt haben, also ganz ohne Fleisch geht's auch nicht so richtig. Und die dann ihr eigenes Wertesystem hinterfragt haben und gesagt haben, welches Fleisch könnte ich denn ethisch am besten vertreten, das ich konsumiere?
Ja.
Und dann kommen sie auf Wild, was im Übrigen auch vom CO2-Footprint mit das Beste ist, was man überhaupt haben kann. Und ich bringe es immer ziemlich krass auf den Punkt. Ich bin ja von Haus aus Landwirt. Ich bin jetzt Altenteiler, aber früher habe ich Hähnchen und Schweine produziert im großen Stil. Aber selbst bei uns in der Familie ist das Schweineschnitzel oder das Hähnchenbrustfilet vakuumiert, anonymisiert aus dem Supermarkt gekommen, weil es nicht lohnt, für eine vierköpfige oder fünfköpfige Familie da noch selbst groß zu schlachten. Es ist einfach, Qualität stimmt. Also kauft man das anonym im Supermarkt, auch als Produzent. Als Jäger hingegen habe ich das Reh im Leben angesprochen, habe mich entschieden, es ist das Richtige, habe es erlegt. Eigne es mir an, breche es auf, spüre die Körperwärme, nimm die Gerüche wahr, bringe es in die Kühlzelle, lass den Wildkörper reifen, schlag es aus der Decke, portioniere es, vakuumiere es, friere es ein oder verzehre es frisch. Und jetzt die spannende Frage, welches Fleisch esse ich wohl mit mehr Wertschätzung? Das Hähnchenbrustfilet von Lidl oder Aldi oder sonst wo? Oder das Stück Fleisch, was ich selbstverantwortet so auf den Teller gebracht habe? Und die Antwort, das habe ich neulich einem Journalisten erzählt vom Guardian, der war Veganer.
Okay.
Und der sagte dann, auf Englisch wohlgemerkt, der sagte dann zum Schluss zu mir, das habe sogar ich als Veganer verstanden.
Ich hab das ja das Gleiche auch mit dem Journalisten gehabt. Der hat gesagt, wie fühlst du dich denn, wenn du ein Tier erlegt hast? Das war für mich
genau
ganz.
Genau, das war auch die Frage, wo ich ihm mit dieser Antwort gekommen bin.
Genau, ich finde das auch spannend, dass die Leute das immer wissen wollen. Wo ich mir dann immer denke, wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest, wo das Stück Fleisch herkommt, was du jetzt gerade gegessen hast was das Tier gefühlt hat? Ja. Dann wird's dir nämlich nicht so gut gehen bei dem Schnitzel, was du da gerade isst.
Ja. Ja, gut. Nun bin ich Landwirt und ich will kein Bashing.
Nein.
Der Landwirtschaft Nutztierhaltung machen, aber Fakt ist, wer wirklich sagt, ich möchte Fleisch essen und ich möchte es ethisch vertretbar von meinem eigenen Wertekontext machen, der kommt normalerweise an Wild nicht vorbei.
Vielen, vielen Dank, dass du die Reise heute auf dich genommen hast und zu uns gekommen bist, dass wir ja diese Themen durchkauen konnten und einfach mal besprechen konnten. Ich denke, wenn da viele Fragen sind, dass wir vielleicht nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres vielleicht oder auch auf den Messen sehen wir uns bestimmt auch nochmal, dass wir da vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen können, wenn noch irgendwelche interessanten Themen sind, weil ich denke, dass das ja ein gutes Gespräch heute war und vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Grüße an die Hörer und Zuschauer und Weidmannsheil für die kommende Drückjagdsaison.
Weidmannsheil.